Wir haben es gehört, die Staatsanwaltschaft hat ihrem Plädoyer ein starkes und sehr einfaches Bild gezeichnet. Der Lorenz Erni macht das jetzt raffiniert, weil er antwortet mit einer ebenso einfachen Frage. Und die Frage lautet, wem hat das Geld rechtlich gehört? Denn eine verdeckte Beteiligung ist noch kein Betrug, ein nicht offengelegter Interessenkonflikt ist noch kein Vermögensschaden und ein privater Gewinn ist nicht allein darum ein Kickback, weil die Käuferin den Kaufpreis bezahlt hat. Das ist so quasi grob gesagt die Verteidigungslinie von Pierin Vinzenz.
Rund 100 Seiten Plädoyer, das sind über rund 5 Stunden gegangen heute. Und klassischen Aufbau schon mit Randziffern, Aktenhinweis, damals mit ohne Grafiken, nicht mit irgendwelchen vereinfachenden Bildern. Er steht da mit einer ganz kurzen Vorbemerkung. Und er sagt einfach, hey, die Vorinstanz hat die Verteidigung nicht gehört. Und die Vorinstanz hat nie wieder zulassen. Die Vorinstanz hat auf 5 Tage angesetzt, die Hauptverhandlung. Oder, dort haben wir bereits gesehen, dass man sagt, nicht wirklich interessiert war am Standpunkt der Verteidigung.
Ja, das. Und was der Lorenz macht, er arbeitet viel mehr an den Fragen, die dann das Gericht auch entscheiden muss. Also anders als die Staatsanwaltschaft. Die war wahrscheinlich didaktisch in meinen Augen stärker gewesen. Aber der Lorenz ist ein sehr akribischer Jurist und er arbeitet stark an den rechtlichen Unterscheidungen, an den Verträgen, an den Buchungen, an den E-Mails.
Mhm. Und ich würde noch kurz bei den Vorbemerkungen bleiben. Ich finde, er macht das ganz geschickt. Er sagt dann auch, hey, das haben wir auch schon diskutiert. Es ist mega schwierig, zu plädieren in einem Berufungsverfahren, zumal die Staatsanwaltschaft auch Berufung gemacht hat. Wo soll man wiederholen? Was soll man nochmal sagen? Was ist sicher schon gelesen worden? Und er sagt dann auch, durch das, was die Staatsanwaltschaft eben auch Berufung gemacht hat, würde theoretisch auch eine längere Strafe in Frage kommen. Und macht das eigentlich in den Vorbemerkungen, tut das gerade vorne weg. Also, das wäre sowieso absurd, 6 Jahre. Ganz im Gegenteil, es müsste deutlich tiefer sein, wegen Beschleunigungsgebot. Und nachher hat es sich. Dann hat er es wie abgehakt. Also dort hat er wie, ohne in ein Verteidigungsdilemma gekommen, hat er es im Rahmen der Vorbemerkungen abgehakt. Das habe ich didaktisch und auch psychologisch recht gut gefunden.
Gregi, wenn wir schnell den Standpunkt von Pierin Vinzenz an der Beteiligung von Comtrain anschauen. Mhm. Ganz grob. Also die Verteidigung sagt ja nicht, alles ist sauber. Sie sagt, eine Verletzung von Regeln von guter Unternehmensführung ist noch nicht automatisch ein Vermögensdelikt. Also der Lorenz trennt 4 Fragen. Hätte Vinzenz seine Beteiligung müssen noch offenlegen? Gehört sein Gewinn darum später der Unternehmung? Ist die Unternehmung überhaupt geschädigt? Und hätte Pierin Vinzenz gewusst, dass er sich da fremdes Vermögen an sich nimmt? Und er sagt, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist gemäss Lorenz, sie springe von der fehlenden Offenlegung direkt zur Straftat. Aber dazwischen liegt die Herausgabepflicht, der Schaden und der Vorsatz. Und jeder von diesen Schritten müsse bewiesen werden.
Genau, also er, und das ist ja gut, dass man nimmt, irgendwie den grössten Druck versucht, man gerade aus dem Segel zu nehmen, so im Sinne von, hey, ist nicht alles hervorragend gelaufen. Oder durchaus, dass man sagt, mit good corporate governance, dass man das tatsächlich vielleicht hätte müssen offenlegen, oder? Aber die Frage ist, Offenlegungspflicht führt das automatisch auch zu einer Herausgabepflicht von privat erzielten Gewinnen. Und das ist so ein Biss der Resistenz, die man sich daran abarbeitet.
Wobei ich jetzt natürlich muss sagen, es war ganz, ganz stark vereinfacht gewesen. Also man müsste jetzt so quasi jeden Umstand genau anschauen, überhaupt, oder bei dieser Beteiligung ist dann ist eine Frage, ist seine Beteiligung eine echte private Investition gewesen oder in Wahrheit eine verdeckte Belohnung für eine Einflussnahme auf den späteren Verkauf? Also es ist viel komplexer, als wir es jetzt gesagt haben.
Absolut, ja.
Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir im letzten Podcast auch angesprochen haben, nämlich dem Bundesgerichtsentscheid, dem neuen, wo die Staatsanwaltschaft prominent ins Verfahren eingeführt hat. Dort bestreitet Lorenz, dass die Rechtsprechung zur Retrozession sich einfach auf Comtrain übertragen lasse.
Genau, also eben der fast schon berühmte mittlerweile Entscheid 6b 67/2024 sagt er eben, hey, das ist gar nicht vergleichbar. Es sind völlig verschiedene Ausgangslagen. Dort ein Arbeitnehmer und da eine privat gehaltene Beteiligung. Und das sehe ich völlig etwas anderes im Anstellungsverhältnis, wenn man etwas vereinnahmt, dass man sozusagen per Gesetz die Herausgabe sowieso statuiert. Und darum kann man auf den nicht abstellen. Hingegen natürlich bei den Überlegungen zur Verjährung, die das Bundesgericht angestellt hat, sehr wohl. Also man holt das Beste für sich raus.
Bei der Verjährung ist dann eben auch noch, das heißt richtig, das ist auch noch ein grosser Streitpunkt, ist jetzt die Tat zum Zeitpunkt vom erstinstanzlichen Urteil bereits verjährt gewesen oder nicht? Und ein starkes Argument finde ich persönlich auch noch, wo er sagt, dass der Professor Forstmoser, das ist nicht irgendjemand, der hätte zwar eine Verletzung von Informationspflicht festgestellt, aber keine Pflicht, den privaten Gewinn rauszugeben. Auch der Verwaltungsrat hätte später keine Herausgabe verlangt. Und wenn selbst erfahrene Juristen und Verwaltungsräte keine solche Pflicht erkennen, dann sei es doch auch schwer zu beweisen, dass der Pierin Vinzenz hätte ja vorher müssen wissen, dass er da im Wagen Geld von der Aduno behaltet. Und ich nehme an, der Lorenz hat sich da auf Comtrain gestürzt als erstes, weil dort wahrscheinlich auch die Position der Verteidigung die stärkste ist. Jetzt, ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, jede Transaktion für sich anzuschauen. Springen wir doch zum Fazit vom Lorenz.
Eine Stärke ist sicher, dass er daran erinnert. Es geht nicht um Moralisieren und es geht nicht, ob man irgendwelche Verstöße arbeitsrechtlicher Natur gemacht hat oder eben Governance-Regeln verletzt hat, sondern es geht darum, ist das strafrechtlich abhandelbar? Und ich finde, das ist eine Stärke. Ja, und er geht in das sehr, sehr ins Rechtliche hinein, macht da eine starke, gute, umfassende Gegenposition. Im Umfang in Ordnung, 100 Seiten, Hauptbeschuldigte in Ordnung. Und er sagt aber, er geht auf einen vollumfänglichen Freispruch, da hat man sich entschieden, früher. Und macht natürlich, eben bis auf außer die eingängigen Bemerkungen, macht er nichts knallhart im zweiten Durchgang zu der Strafzumessung.
Ja, bei der privaten Auslage einfach der Vollständigkeit halber Seite. Das war alles geschäftsmäßig begründet gewesen.
Genau, und ich meine, der Pierin Vinzenz hat ja keine Angaben zu den persönlichen Verhältnissen gemacht. Also da kann man nicht indirekt etwas rausholen bei einer allfälligen Strafzumessung. Da hat man sich entschieden, voller Freispruch gehabt, insofern darauf zu vertrauen, dass das nicht verreist, oder? Sondern dass es wie implizit mitschwingt, dass man da in einem Plan B, so in einer Fallback-Position, doch noch einfach für teilbedingte Strafe kommt. Durin hat dich Lorenz überzogen.
Also als Gesamterzählung hat mich die Staatsanwaltschaft besser mehr überzogen. Jetzt bei den entscheidenden Einwänden gegen eine strafrechtliche Verurteilung würde ich jetzt sagen, knapp Verteidigung. Aber das Problem ist, wir kennen keine Details. Also dass die Vernetzung mit den Akten können wir nicht beurteilen und darum letztlich ist das wirklich eine sehr ferne Prognose. Ich möchte einfach sagen, im Strafprozess ist die zweite Frage, die ich genannt habe, die entscheidend. Also für eine strafrechtliche Verurteilung liegt es eben wirklich in den Details.
Oder man muss schon natürlich das in dubio pro reo gilt für den Sachverhalt und gilt nicht für die rechtliche Würdigung. Ich meine, da betritt man Neuland, oder? Das ist eine grüne Wiese, wo die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe sozusagen gebaut hat. Und das heisst nicht, nur weil es mega kompliziert erklärbar ist. Da kann man ja durchaus sagen, also wenn es so kompliziert ist, dann ist wohl strafrechtlich nicht relevant. Das könnte man sagen, aber das funktioniert ja natürlich nicht. Also entweder ist es strafbar, es ist nicht strafbar. Vielleicht ist es komplizierter zu erklären. Oder nicht, aber schlussendlich müssen die gleichen Tatbestandsmerkmale wie bei einem ganz normalen Bestellungsbetrug erfüllt sein.
Und wenn man sich jetzt quasi sich sogar noch weiter auf den Test auslässt und sich überlegt, was das am Ende für eine Strafe gibt, dann erscheint es so, dass einfach eine Bestätigung vom erstinstanzlichen Urteil ist nicht selbstverständlich. Die von der Staatsanwaltschaft verlangte Freiheitsstrafe von 6 Jahren finde ich jetzt angesichts von der Rechts- und der Beweisfrage deutlich zu hoch. Und eben, ich habe es schon mal gesagt, also die grosse Kunst ist jetzt eigentlich für die Verteidigung, in Teilbedingte zu kommen, in teilbedingte Strafe. Und du vorher hast ja sogar von einer bedingten Strafe geredet.
Nein, also Irrtum vorbehalten habe ich vor 5 Minuten gesagt. Das weiss man nicht so genau, was man früher noch gesagt hat. Eine teilbedingte Strafe, das ist sicher eben der Plan B, dass man implizit mitschwingt, eben durchaus sagen, sind Fehler passiert, oder dass man dort indirekt eine gewisse Einsicht hat, dass man da mit dem langen Verfahren etc., grosse Belastung, viel Vorberichterstattung, Höchstalter, dass man da ohne Angaben zu persönlichen Verhältnissen in eine teilbedingte Strafe rutscht.
Mhm. Also ich möchte es einfach mit zwei Sätzen auf den Punkt bringen. Die Staatsanwaltschaft hat das Muster gezeigt. Der Lorenzerni zeigt jetzt die Bruchstelle von dem Muster. Und die grosse Frage ist, sind einige von diesen Bruchstellen verlaufen, die durchtragende Wände? Es macht Aschi ja, aber eben ohne Aktenkenntnis ganz, ganz unmöglich zu beurteilen.
Turi, komm, ab bis Wochenende, anstrengende Woche als Gerichtsberichterstatter und forensisch tätige Anwälte. Telefonieren wir am Sonntag und schauen, was wir nächste Woche machen.
Ja, ich denke, kurz den Kopf lüften. Es war sehr eine strenge Woche. Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.